ARD.
Ja, Jan, wenig Sleep gerade und viel Read bei mir. Neulich ist ein ganz aktueller Lesestapel bei mir zu Hause umgefallen aufs Parkett. Besorgte Nachfragen der Nachbarn. Wenig Sleep auch bei denen. Dann.
Ja, das heißt, spät nachts ist er umgefallen.
Ja, oder? Irgendwie plötzlich, weil er so hoch ist.
Ach du je. Aber dir ist nichts passiert.
Mir ist nichts, nein, das war im anderen Zimmer.
Ich habe ja so einen Albtraum, dass ich irgendwann mal unter einem Bücherregal begraben werde. Deswegen habe ich unsere Regale teilweise an der Wand festgeschraubt. Weil ich sehe dieses Bild vor mir, ich greife da nach etwas und dann kippt das um und ich liege da und so gern ich Bücher mag. Nee, das muss dann ja doch nicht sein.
Death by book.
Ja, aber du hast recht, der Schlaf kommt gerade wirklich etwas sehr zu kurz, denn unser Fanfest steht ja auch noch bevor und die Leseliste, die ist sehr, sehr lang.
Ja, und unsere schönsten, spannendsten, aufwühlendsten und auch umstrittensten Bücher haben wir jetzt wieder dabei.
Eat, Read, Sleep.
Wir sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR, bei NDR Kultur. Und wir lieben und feiern das Lesen alle zwei Wochen neu, auch wenn manchmal der Schlaf zu kurz kommt. Denn es gibt manchmal auch Sonderfolgen zwischendurch oder Live-Sessions unterwegs. Am besten also abonniert ihr unseren kostenlosen Newsletter unter eatreadsleep@ndr.de.
Also kostenlos, umsonst, aber nicht vergeblich, versprochen. Heute haben wir euch Erlebnisse und Bücher von einer unserer Podcast-Sessions mitgebracht, nämlich aus Nienburg an der Weser.
Da waren wir zu Gast im Theater auf dem Hornwerk, direkt am Fluss Schön an der Weser das. Gelegen, wirklich idyllisch, anlässlich des Stadtjubiläums. Denn Nienburg an der Weser wird 1000 Jahre alt und das wird riesig gefeiert. Vom 20. bis 22. Juni gibt es ein großes Festwochenende, das ganze Jahr über aber Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge und eben auch Live-Podcasts. Wir waren da und nicht nur im Theater, sondern wir hatten auch ein bisschen Zeit, uns diese alte Stadt anzuschauen.
Genau, mich hat die Führung dadurch diese historische Martinskirche gefreut. Über die Wendeltreppe sind wir rauf auf den Turm, zu den Glocken. Wir haben also ganz Nienburg verwirrt, indem wir auf die Glocke mit der Hand geschlagen haben.
Und sie
haben.
Ausgeschaltet haben. Ja, die Glocke hat nicht geläutet, weil wir da waren. Entschuldigung alle, die deswegen Zeit verpasst haben.
Wir waren übers Gewölbe, sind wir geklettert und ich hatte dann auf dem Sakko wirklich den schönsten Staub des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Herrlich.
Reichlich Staub. Das hatte Cordula für uns organisiert vom Lesekreis Nienburg. Vielen, vielen Dank. Und da waren wir noch mit den Lesekreisen unterwegs. Dort gibt es zwei, einen deutschsprachigen und einen englischsprachigen. Und eine richtig liebevoll eingerichtete Buchhandlung haben wir auch noch besucht, wo ganz viele Bücher auslagen, die wir auch hier schon vorgestellt haben. Und dass wir dann auch noch Markus Thielemann getroffen haben auf der Bühne, Autor eines unserer Lieblingsbücher der vergangenen
Monate.
Muss
man sagen, ja.
Ja, doch, das war dann wirklich die Krönung.
Ja, von Norden rollt ein Donner. Und da gab es dann in Nienburg auf der Bühne auch was zu essen mit Buchbezug, mit Bezug zu diesem Roman. Und Jan hat groß aufgefahren.
So groß, dass wir hinterher noch Teile des Publikums verköstigen konnten. Aber ein bisschen ist noch übrig geblieben, beziehungsweise ein bisschen habe ich auch nachgefüllt.
Ich wollte gerade sagen, übrig geblieben, wenn das Brot könnte man ja irgendwie, damit könnte man erschlagen werden.
Die literarische Vorspeise.
Es ist eine gute norddeutsche, ja sagt man eigentlich Vesperplatte, das ist ja eher süddeutsch. Es ist eine gute norddeutsche Brotzeitplatte.
So Abendbrot oder
ja,
so.
Sowas, ja, sowas in der Art. Genau. Brot, Käse und Wurst in Fettpapier, so steht es bei Markus Thielemann im Buch. Ein Korb geschnittenes Sauerteigbrot. Und dann gehören eigentlich noch dazu Sülze im Glas, zwei gekochte Eier in einer kleinen Schale und ein paar geschälte Möhren in einer anderen Schale. Für dich jetzt zumindest noch einmal gutes Brot, gute Butter, guter Schinken, guter Käse.
Ja,
und das kann man eigentlich
schon mal
immer essen. Ne?
Diesen kleinen Beistelltisch zu mir rüber. Ich mach dir gerne mal eine Scheibe. Was hättest du denn gern? Salami oder Schinken oder Käse?
Käse gerne.
Käse, ja genau. Mach ich dir mal so einen fertig. Ne?
Super, super. So sah das bei uns übrigens auch immer aus, wenn wir Abendbrot gegessen haben. Da war der Name wirklich Programm. Zum Abendbrot gab es bei uns Brot. Und zwar
reiche ich dir mal rüber. Danke. Eine Scheibe liebevoll.
Liebevoll sehr. Ja, etwas dick geschnitten. Brot spielt bei Markus Thielemann eine ganz große Rolle. Übrigens auch als Überbrückung in Gesprächspausen. Es gibt ja dieses schöne Zitat: Stress kann ja sein, sagt Jannis der Schäfer, und nimmt eine Brotscheibe, legt eine Salamischeibe drauf, beißt hinein, kaut. Das Gespräch ist beendet. Also genussvolles Schweigen.
Genau, machen wir auch mal an einer Stelle. Aha. Mhm. Und es ist so, also eine Brotzeit wie der Roman, wie die karge Landschaft in der Lüneburger Heide, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Also mehr zur Stimmung im Buch gleich im Interview.
Absolut, aber jetzt geht's erstmal an die Arbeit, denn wir haben zwar viele, viele Eindrücke aus Nienburg dabei, aber wir haben auch einige Bücher extra neu für diese Folge gelesen oder fast neu gelesen, damit auch die, die in Nienburg dabei waren, ein paar neue Tipps von uns bekommen. Zum Beispiel auch, ob es ein Tipp ist, das sehen wir gleich, das Buch, was wir in der letzten Folge ausgelost haben.
Die Bestseller-Challenge.
Kleine Kratzer von Jane Campbell haben wir ausgelost. Und danach gab es bei uns in der Redaktion so einen Ach-ja-Moment, denn dieses Buch, das hatten wir schon im Podcast in Folge 103. Also so viele Bücher haben wir schon besprochen in den vergangenen 5 Jahren. Da kann man auch schon mal punktuell den Überblick verlieren über Bücher, die einfach genannt werden, auch in einer anderen Folge.
Genau, aber wir hatten es nur recht kurz, denn in Folge 103 war der Verleger des Kiona Verlages zu Gast bei uns. Und Kleine Kratzer, das war ja der erste große Bestseller des Kiona Verlages, sodass wir das Buch da schon einmal angerissen haben. Aber so richtig ausführlich haben wir uns noch nicht gewidmet. Und da es immer noch auf der Bestsellerliste steht, wird es jetzt doch mal höchste Zeit.
Genau, und ich habe den Eindruck, das ist ein Buch, über das man im Zweifelsfall auch zweimal sprechen kann. Es ist auf der Bestsellerliste der unabhängigen Buchverlage und ist mittlerweile auch schon als Taschenbuch erschienen. Also wirklich ein Hit. Jane Campbell, die Autorin, das ist so eine spätberufene Autorin. Sie ist und sie war Psychologin. Vor 3 Jahren mit 80 hat sie diesen Erzählungsband geschrieben. Ihre erste Veröffentlichung, also belletristisch. Und das sind Geschichten mit Figuren, die es so, glaube ich, noch nicht in diesem Ton und mit dieser Perspektive gegeben hat. Es sind 13 Erzählungen, Geschichten aus dem Leben alter Frauen. Also es geht wirklich ums Alter, um die letzten Lebensjahre, um die letzten Lebensmonate manchmal, manchmal die letzten Lebensstunden. Da ist aber nichts seicht, nichts sentimental, nichts runterziehend, sondern Jane Campbell erzählt mit Kraft, mit Widerborstigkeit, mit Humor. Und das sind alles Ich-Erzählerinnen, alle in unterschiedlichen Situationen, alle, sagen wir mal, unterschiedlich sympathisch. Ältere Frauen sind schwach oder kraftlos, von wegen, hier wird ein anderes Bild gezeigt. In einer Geschichte, da geht es zum Beispiel um Lockdown-Phantasmen. Das ist so ein dystopisches Setting. Also alte, alleinstehende Menschen bekommen vom Staat das Recht auf den Besuch von einem virtuellen Escort-Service, so kann man das, glaube ich, sagen, ne? Begleitung und auch Sex. Also so groß ist der Hunger nach Haut, nach Berührung, gerade auch im Alter, ist ja schon auch noch ein Tabuthema. Oder es geht um die 86-jährige Susan auf einer geriatrischen Station, die beginnt sich in ihre junge Pflegerin Miffy zu verknallen, also zu verlieben, richtig tief. Und Miffy empfindet das ähnlich, eine Zuneigung. Und dann ganz anders, eine Frau will auf eine Beerdigung, geht in die falsche Kapelle und ist plötzlich bei der Trauerfeier für ihre Jugendliebe. Wusste sie gar nicht, dass der tot ist. Und plötzlich hat sie eine Erscheinung. Oder es gibt Pamela, auf den Bermudas macht die Urlaub, ist ganz allein, ganz einsam und erzählt immer wieder von ihrem Vater. Und nach entdeckt man, dahinter steckt ein Trauma, eine Missbrauchsgeschichte. Und diese kleine Erzählung, muss ich sagen, die hat einen ungeheuren Twist am Ende. Und eine letzte Erzählung, die ich noch ansprechen, Katzenbuckel. Im Englischen ist das die Titelgeschichte des Buches Catbrushing. Das war die erste Geschichte, die sie geschrieben hat. Und die erzählt vom Altwerden mit einer alten Katze. Die hat so eine Siamkatze. Und die auch alt wird. Und wie sich das anfühlt, was das bedeutet. Zitat, das Altern wird oft als eine Phase der Kumulation dargestellt, der Anhäufung von Krankheiten, Beschwerden, Falten. Aber in Wirklichkeit ist es ein Prozess der Enteignung. Freiheit, Respekt, Lust. All das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, wird einem nach und nach genommen. Darum geht es. Es geht um Liebe, es geht um Wut, es geht um Zärtlichkeit, um Sex im Alter, Jans Komfortzone sozusagen, und um Einsamkeit, um Sterben und ums Leben. Also wie man vielleicht hört, ich konnte einiges damit anfangen. Wie ging es dir beim Wiederlesen?
Ich konnte einiges damit anfangen. Besonders, weil es ja auch um Erwartungen und Bilder und Klischees geht. Du hast gesagt, es sind Erzählerinnen, von denen es so viele noch nicht gab. Mhm. Es gab bei Alice Munro oder Lydia Davis, gibt es das schon. Da tauchen auch alte Frauen auf, die ähnlich stark sind, aber so gebündelt, dass man sagt, 13 am Stück. Und hier geht es um verschiedene Sichten auf das Altern. Das habe ich so zumindest auch noch nicht gelesen. Und mir gefiel sehr, wenn Jane Campbell aufräumt mit diesen Bildern, ganz besonders in der Geschichte Katzenbuckel, die du gerade erwähnt hast, wo ja diese Katze von der Frau zwar sehr geliebt wird, von ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohn aber weniger.
Die wollen sie loswerden.
Wollen sie loswerden, schieben davor, vielleicht bist du ja allergisch dagegen. kriegen. Eigentlich wollen sie aber wohl auch, dass sich die Oma dann mehr um das Enkelkind kümmert, das ja bald da ist. Und dann fallen da plötzlich so Sätze wie, die Wahrheit ist wohl, dass sie, also die Katze, töten würden und ich soll dann für das Baby stricken, mit einem Fragezeichen. Ja, genau. So diese Erwartung, warum glauben die überhaupt? Ich finde das Baby völlig unwichtig in dem Moment. Oder auch in einer anderen Geschichte, wo alle so traurig sind, dass am Ende die Frau ihre Enkeltochter nicht mehr kennenlernen wird. Das wäre doch so schön gewesen. Sie selber aber, das merken wir, als wenn ihren Gedanken drin sind, beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen, denkt an ihre alten Liebhaber und denkt daran, wie schön es doch wäre, vielleicht noch einmal einen Mann kennenzulernen. Also tolle Bilder, die aufräumen, die diese Frauen auch als stark darstellen. Edelmut ist die erste Geschichte, wo eine sehr schöne Rachefantasie aufgezeigt wird, wie sich denn eine Frau gegen die im Alter dann doch auch oft noch sehr selbstherrlich auftretenden Männer zur Wehr setzt. Das hat mir gut gefallen. Bei einigen Geschichten ist es mir dann doch ein wenig zu sehr konstruiert gewesen, muss ich sagen. Das ist ja bei Geschichten immer so. Es gibt richtig gute. Mhm. Pamela war für mich eines der Highlights, ganz sicher. Ich mochte eben auch eigentlich sehr die Geschichte von Susan und Miffy, der alten Frau und ihrer Pflegerin, weil so schön beschrieben ist, wie sie sich da völlig für sie selbst auch überraschend verliebt, wie sie die Pflegerin beobachtet und wie sie dann an Kleinigkeiten, der jugendlich gestraffte Arm, sie wünscht sich, dass sie einmal ihre Hand berührt, kleine Streicheleinheiten. Das ist richtig schön beschrieben. Da verstehe ich auch, wie Miffy ihr näher kommt und für sie auch mehr empfindet als für eine andere Patientin. Und dann kommt es aber plötzlich, nach all dieser Erotik der Zärtlichkeit, die ich ganz toll fand, kommt es für mich doch sehr übergangslos plötzlich zu einem Zungenkuss, der für mich sich nicht erklärt. Den finde ich unlogisch, den hätte es für mich nicht gebraucht, weil die Liebesgeschichte schon so zart und schön beschrieben war. Und das ist dann für mich ein bisschen zu sehr effekthascherisch zu sagen, das muss jetzt auch noch passieren. Mhm. Anstatt darauf zu vertrauen, dass diese Gefühle, diese Liebe, die sich da zärtlich anbahnt, vielleicht auch ausreicht. Klar, du hast es gesagt, Sex ist jetzt nicht meine Comfort Zone Number One. Aber gerade in dieser Geschichte empfand ich das doch wirklich als störend, weil dann auch so etwas unbeholfene Erklärung reinkommt. Da steht dann, hier muss gesagt werden, dass Susan im hohen Alter deutlich besser aussah, als es in ihrer Jugend der Fall gewesen war. Hier muss gesagt werden. Ich erkläre jetzt nochmal, um irgendwie glaubhaft zu machen, dass es passiert. Ach, das fand ich schade, weil so viel drinsteckt, so viel Kraft drinsteckt, so viel tolle Beobachtung. Und dann hatte ich eben manchmal das Gefühl, sie traut ihm nicht. Sie muss jetzt noch einen draufsetzen, um dieser Geschichte etwas Besonderes
aber
zu geben.
Aber Liebe, Erotik hat doch auch immer dieses irrationale Moment. Dieses leicht explosive. Und ich habe das in dem Moment geglaubt. Aber das war nicht der Kern für mich der Geschichte. Der Kern war dann am Ende, also wo sie in den letzten Lebensstunden diese Liebe erlebt und man mit dieser Handcremetube an der Wange einschläft. So ein zärtliches Bild zum Weinen schön. Und das ist bei mir in dieser Geschichte hängen.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich sage. Die Geschichte, diese Zärtlichkeit ist so stark. Ich hätte diesen Zungenkuss nicht gebraucht. Und der ist für mich eben das irrationale Element, was nicht reinpasst. Was für mich die Geschichte ein klein wenig unglaublicher macht, die wunderschön geendet wäre, so wie sie endet, auch ohne diesen Effekt, der da reingesetzt wird.
Also wenn ich auf mein bescheidenes Lebensalter zurückhocke, da gab es viele irrationale Momente, die mit diesem vielleicht auch vergleichbar wären. Vielleicht habe ich da so eine andere Erwartungshaltung gegenüber Irrationalität in Liebe und Erotik. Ich habe angefangen, die erste Geschichte, da habe ich echt noch gefremdelt. Das war diese auch misanthropische alte Frau, die sich mit unsympathischen Menschen umgibt. Da habe ich gedacht, oh, wenn das der Ton dieses ganzen Buches ist, das ist ja eine Geschichte wie eine Ohrfeige. Und dann wurde es aber anders und richtig gut, die Figuren, die Themen, einfühlsam, aber nicht sentimental. Und am Ende, nach allen 13 Geschichten, habe ich die erste nochmal gelesen. Und dann habe ich es verstanden sozusagen. Ja, dann habe ich sozusagen dieses Kaleidoskop, diesen Facettenreichtum der Charaktere verstanden. Mhm. Und ich fand auch besonders, also gerade die allerletzte Geschichte vom Alleinsein, da wird ein ganzes Leben erzählt auf wenigen Seiten. Das ist so berührend mit so vielen Wahrheiten vom Alleinsein, von Einsamkeit. Und dann ist es ja oft auch sehr lakonisch erzählt und immer wieder leuchten in diesem Buch, in diesen Erzählungen, poetische, lyrische Passagen auf. Da denkt man so, wow, die kann richtig gut schreiben. Das ist richtig tolle Literatur.
Ich hätte ja gedacht, dass du mir oder dem Buch ein bisschen das Bildungsbürgerliche um die Ohren haust. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel, die heißt Lacrimererum.
Ja.
Das muss man erst einmal...
Muss man googeln.
Es wird in der Geschichte dann auch überhaupt gar nicht aufgeklärt, sondern da fällt dann dieser Satz zwischendrin. Meinst du, wir sind bloß in den Lacrimererum ertrunken? ich hätte erwähnen sollen, dass er Altphilologe war. Also wieder so eine reingeschobene Begründung, warum ich jetzt die Lacrimererum mache. Gut, dann ist er halt Altphilologe. Es spielt sonst überhaupt gar keine Rolle. Und die Lacrimererum spielen im Prinzip auch keine Rolle. Das ist ja, ich habe es gegoogelt, es ist aus der Aeneis. Es geht darum, dass der reisende Aeneas vor einem verfallenen Tempel steht und dann auch um diesen Tempel weint, weil auch Dinge eine gewisse Sterblichkeit haben. Womit ich ganz viel anfangen kann. Ich weine, wenn eine, na, weine ist zu viel, aber ich hänge mein Herz an Gegenstände und kann sehr darunter leiden, wenn eine Tasse zerbricht oder wenn ich etwas verliere oder etwas nicht mehr da ist. Also diese Lacrimererum sind mir sehr nah, aber für die Geschichte hätte es das gar nicht gebraucht. Und dann heißt es aber so und wird mal eben eingefügt, es wäre doch auch anders gegangen.
Aber das ist ja sie. Also die ist ja auch so, also das hat mich jetzt gar nicht gestört. An anderer Stelle stört mich das, aber in diesem Fall habe ich das so.
Das ist interessant, das so, weil ich erinnere mich, dass wenn ich für so etwas schwärme, sehr schnell die Kritik kommt, aber das ist doch alles viel zu viel. Da muss man ja erst googeln, das geht doch nicht.
Es ist ja ein feines, kleines, exotisches Gewürz.
Die ganze Geschichte heißt so,
aber sozusagen, ja, aber es wird auch, gibt ja auch Anspielungen mit Schopenhauer. Das ist ja so ihr Favorite Philosoph und so, ja, ihr Denker. Und das ist natürlich auch der Resonanzraum der ganzen Geschichte und die Tonalität. Aber das habe ich akzeptiert. Das war für mich kein Störfaktor.
Ich freue mich ja an sowas. Insofern freue ich mich, dass du dich auch daran freust.
Ja. Und Freude auch in der Community. Isabel schreibt, Jane Campbells Geschichten über störrische, selbstbewusste und triebgesteuerte Alte konterkarieren das gängige Bild vom Seniorentum als einer Phase des Cooling Down und der zunehmenden Milde. Und das, schreibt sie, kommt bei uns Boomer-Frauen richtig gut an.
Ja, und auch Eva scheint vielleicht eine Boomer-Frau zu sein, denn sie sagt, fast alle Geschichten eint, dass die Autorin ihre Protagonistinnen einen sehr nüchtern abgeklärten Blick einnehmen lässt, bisweilen zynisch und manchmal gar böse, oft spröde und unangepasst. Es geht auch oft um Tod, Selbstmord oder das Sterben als solches, aber auch um Begehren, Träume und Fantasien. Und die Frauencharaktere zeigen sich meist unbeeindruckt vom Urteil anderer und gehen ihren eigenen Weg. Also auch das klingt so, als ob Eva das Buch sehr gemocht hat.
Ich würde sagen, das ist eine Empfehlung von uns. Jane Campbell, Kleine Kratzer, Deutsch von Bettina Aberbanell. Das Buch ist im Kiona Verlag erschienen. Das ist ja dieser Verlag, dessen Bücher man theoretisch in den Blumenkasten einpflanzen könnte.
Ja, aber sollte man nicht tun, denn das ist auch nicht so gesund.
192 Seiten hat das Buch und es kostet jetzt im Taschenbuch 14 Euro.
Eine Empfehlung, also auch in Nienburg hatten wir viele Bücher dabei. Und eines, von dem ich sehr geschwärmt habe, über das waren wir uns überhaupt nicht einig. Monique bricht aus, heißt es, der neue autofiktionale Roman von Edouard Louis. Und da geht es um die Geschichte zwischen Monique, der Mutter und dem Autor. Und so hat sich das in Nienburg angehört. Edouard nämlich, der Ich-Erzähler, bekommt einen Anruf von seiner Mutter, die verzweifelt ist. Sie weint, er hat sie fast nie weinen hören und im Hintergrund hört er ihren betrunkenen Lebensgefährten, der sie bedroht und beschimpft. Ganz, ganz unflätige Wörter ihr an den Kopf wirft. Edouard bekniet sie dann, ihn zu verlassen, jetzt sofort, bloß daraus, ehe was passiert. Sie möchte aber nicht. Sie muss ja ihre Papiere noch ordnen und sie wüsste ja auch nicht wohin und legt dann am Ende auf, verspricht ihm aber früher oder später doch auszuziehen. Und das macht sie dann auch. Einige Zeit später verlässt sie ihren Lebensgefährten wirklich. Und sie, die noch nie auf sich allein gestellt war, vorher war sie mit einem ähnlich schlimmen Mann verheiratet, den hat sie verlassen, nur um mit diesem anderen genauso schlimmen Mann zusammenzukommen. Sie wagt nun erstmals den Schritt in ein Leben ohne eben einen Mann an ihrer Seite, der alles bestimmt, aber der ihr auch vieles abgenommen hat. Das heißt dann in dem Buch, Edouard ist das, der ihr spricht, ich hörte ihr zu, sie sagte, ich weiß nicht, wie viel ich für Lebensmittel ausgeben werde. Das kenne ich gar nicht. Es wird komisch sein, nur für mich selbst einzukaufen. Ich habe ein Leben lang immer nur für eine Familie eingekauft oder für Männer, die gute Esser waren. Und Edouard sagt, während sie redete, dachte ich, zum ersten Mal kann sie, wenn sie Zukunftspläne macht, ich sagen, statt wir. Und auf diesem Weg vom Wir zum Ich versucht er sie zu unterstützen. Er ist gerade nicht in der Stadt, er ist auf einer Lesereise in Athen, aber er überlässt ihr ihre Wohnung und organisiert Essen für sie übers Internet, erklärt ihr, wie sie seinen Computer nutzt. Eine ganz tolle Szene, weil sie wirklich nicht einmal weiß, was die Shift- oder Hochstelltaste ist, weil sie nicht einmal weiß, wie man ein Passwort richtig eingibt. Er muss ihr alles erklären, aber er schafft es und sagt auch zu ihr diesen Satz, du hast einen Säufer verlassen, da wirst du es doch schaffen, einen Computer zum Laufen zu bringen. Und auf diese Art und Weise nähern sich die beiden immer stärker an. Sie nähern sich auch deshalb wieder an, weil Edouard Louis, der eben viel aus seiner eigenen Biografie schreibt, Berühmt wurde mit einem Buch Das Ende von Eddie, wo er seine Kindheit erzählt, im französischen Arbeitermilieu. Er wächst als homosexueller, sensibler Junge auf. Seine Eltern haben dafür gar kein Verständnis. Er wird sehr viel verprügelt, es gibt kein Geld, er wird von seinen Eltern sehr schlecht behandelt. Und eines Tages ist er in einer Buchhandlung in Paris und plötzlich steht eine Person im Publikum auf und es ist seine Mutter und konfrontiert ihn und sagt, warum schreibst du sowas über uns? Wir waren doch immer gut zu dir. Und er merkt eben auch diese Entfremdung, die stattgefunden hat, die Scham, die stattgefunden hat, die er versucht zu überwinden. Und in diesem Buch beschreibt er eben nicht nur, wie seine Mutter sich emanzipiert, er beschreibt auch, wie er eine neue Verbindung, eine neue Sicht auf seine Mutter am Ende bekommt. Und das gipfelt in einer, wie ich finde, sehr rührenden Szene im Theater. Sie beide im Publikum
in
auf
Hamburg.
Der Bühne, ein Stück von Edouard Louis, wo Eva Mattes die Mutter spielt und am Ende gehen sie noch auf die Bühne und werden gefeiert. Also ein Buch über die Befreiung einer Frau, über eine starke Frau, aber auch über eine Sohn-Mutter-Beziehung, die durch die Schriftstellerei doch ziemlich kaputt gegangen ist zwischendurch. Ich fand es toll.
Ach Jan. Ja, es ist pointiert. In mir regen sich beim Lesen Wut, Gerechtigkeitsempfinden, aber ich habe mich auch über das Buch ein bisschen geärgert. Das ist ja ganz schmal, ein schmales Buch. Man liest es, ist sehr flüssig geschrieben. Man liest es ohne Widerhaken und Widerstände. Aber ganz ehrlich, ich habe das doch genau so schon mal gelesen. Alkohol, Armut, Prekariat, Gewalt und wie die Mutter in den Fängen eines toxischen Mannes ist und die Befreiung aus dieser toxischen Beziehung, die Freiheit einer Frau, habe ich gelesen. War ein neuer Blick auf das Thema, es hatte politischen Wumms, es hat mich mitgenommen. Ich habe diese Theaterinszenierung von Falk Richter mit Eva Mattes, wo er da war mit seiner Mutter, also ich war nicht am selben Abend da, ich habe das gesehen und war hingerissen und angerührt. Aber das hier war more of the same. Es war nochmal dieselbe Geschichte, die gleiche Geschichte, die gleiche These, die gleichen Mechanismen. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen, ich fühlte mich manipuliert. Es ist so manipulativ. Wir sind Zeuge, so habe ich es gelesen, seines schlechten Gewissens. Er sitzt da in Athen und versucht, sie sozusagen zu befreien. Und es ist sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil er das Familien 1:1 in die Öffentlichkeit gestellt hat, gegen den Willen der Familie, sich mit seiner Schwester zerstritten, mit der Mutter zerstritten, wie er das Elend der Familie da monetarisiert, jetzt ja endgültig. Er beschreibt es auch in diesem Buch. Also er ist mir nicht durchgängig sympathisch und diesen Aktionismus, mit dem er heldenhaft die Mutter da rausführt. Und die Mutterliebe, das ist so ein Punkt, der mich am meisten gestört hat. Er idealisiert sie sehr stark. Sie war, als sie Mutter war, mit dem Vater zusammengelebt hat, eine böse Frau. Sie hat auch Gewalt angewendet, ihm gegenüber. Und er nimmt sie in Schutz und sagt, ja, du warst unter dem Einfluss des Mannes, der hat dich sozusagen vergiftet. Deshalb bist du auch eigentlich nur ein Opfer dieser toxischen Maskulinität. Also ich fand das als sehr starken Weichzeichner, so eine Art Stockholm-Syndrom. Ja, sie ist eine Täterin und er macht sie zum durchgängigen Opfer. Das kann man machen, das ist okay. Aber in dem Sinne ist der Mann auch ein Opfer. Ich will ihn gar nicht rechtfertigen und so, aber er ist auch Opfer der Umstände. Warum ist er denn gewalttätig? Warum ist er toxisch? Und da gibt es eine Szene, die wahnsinnig interessant ist. Sie verlässt ihn, packt die Koffer und dann ist er dabei und sieht dann diesen gewalttätigen Mann. Und er ist ein Häuflein Elend und Edouard hat sogar Mitleid mit ihm. Zitat, wie konnte von so einem jämmerlichen, unscheinbaren Menschen, einem schmächtigen Mann mit Rattengesicht, der keinerlei Lebenskraft und keinerlei Ambitionen zu haben schien, so viel Gewalt ausgehen. Was war da passiert? Und da wäre der Ansatzpunkt doch gewesen, ein neuer. Das hätte ein neues, interessantes Buch werden können. Ist der Mann da wirklich böse per se? Was sind seine Zwänge? Woher kommt denn toxische Männlichkeit? Und so, dieses Buch plätschert, fand ich dann, vergleichsweise doch an der Oberfläche. Er schreibt also noch einmal eine neuerliche Befreiungsgeschichte und auch so ein bisschen kitschig und pathetisch und bindet das dann an Virginia Woolf, das eigene Zimmer und so. Also ich hab mich ein bisschen, wie du merkst, über das Buch geärgert, weil ich glaube, es ist ein bisschen verschossen. Er erzählt dasselbe nochmal.
Ja gut, hätte er über die toxische Männlichkeit geschrieben, hättest du auch sagen können, er erzählt dasselbe nochmal, denn er hat ja auch das Buch über seinen Vater geschrieben, wo es genau darum geht. Und ich fand, der neue Blick ist schon nicht die Befreiungsgeschichte, um die geht es, sondern sein Blick. Und du sagst, okay, er idealisiert sie, aber ich finde, es ist eine sehr ehrliche Auseinandersetzung damit, was er für Gefühle gegenüber seiner Mutter hat. Und natürlich sieht er sie auch als Täterin, aber er versucht eben trotzdem, diese Gefühle einzuordnen, dass sie seine Mutter ist. Er versucht trotzdem zu gucken, was war es denn, was ihn dann auch so sehr von ihr distanziert hat und es von seiner Familie distanziert hat. Es gibt ein ganz, finde ich, eine schöne Szene, wo er über seine Schwester nachdenkt, die sich irgendwann getrennt haben über das Wort Frittenfett. Ein Geruch, den er plötzlich mit einer Schicht verband, der er nicht mehr angehören möchte. Er wollte weg von dieser Familie, aus diesem Armutsmilieu und hat sich in ein ganz anderes Milieu begeben und wollte mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das ist jetzt eine Annäherung, die dann eben doch über das andere Buch über seine Mutter hinausgeht, weil es ehrlicher aus seiner Innensicht geschrieben ist. Und natürlich wurden über diese Themen schon mal geschrieben, aber über welches Thema wurde noch nicht geschrieben? Ich meine, die meisten Romane sind Mann liebt Frau oder Mann tötet Frau.
Aber die Tonalität ist fast identisch. Frittenfett, das fand ich noch ganz unterhaltsam, weil diese Abneigung zum Frittenfett am Schluss gibt es so einen Bogen. Sie gehen nämlich zu McDonald's am Schluss. Also da ist dieses Frittenfett plötzlich da. Es kommt also da tatsächlich zu einer Annäherung. Aber der Ton, es ist, also ich bleib dabei, es ist tatsächlich more of the same. Und ich hätte mich über eine andere Perspektive tatsächlich mal gefreut.
More of the same kann ja auch ein Qualitätskriterium sein. Also wenn ihr das erste Buch mochtet, werdet ihr noch mehr von diesen bekommen. Und ich bleibe dabei, noch mehr Besseres als das erste Buch über seine Mutter. Also, von Edouard Louis, Monique bricht aus. Übersetzt hat es Sonja Fink ins Deutsche. Es ist bei S. Fischer erschienen, hat 160 Seiten und kostet 22 Euro.
Ja, so war das in Nienburg. Und ich muss sagen, Jan, mit diesem Buch habe ich wirklich ein Problem. Je länger ich drüber nachdenke, und ich habe ganz viel drüber nachgedacht, warum ich es eigentlich nicht mag. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mit mancher Art von Autofiktionalität so ein Problem habe. Nämlich die Frage, ist das, was er da macht, auch was Annie Arnaud zum Beispiel macht, ja, die sogar einen Nobelpreis dafür bekommen hat, das eigene Leben aufzuschreiben, sag ich mir jetzt mal unangemessen zugespitzt, ist das überhaupt ein schriftstellerischer Vorgang?
Na klar ist es das. Na klar ist es das. Also zum einen, wenn dich ein Buch so lange beschäftigt, auch wenn du darüber nachdenkst, warum du es nicht mochtest, finde ich, hat das Buch schon mal sein Ziel erreicht, wenn es einen nicht loslässt. Aber gut, das nur vorweg. Aber natürlich machen doch fast alle Schreibenden genau das. Sie beschäftigen sich mit dem eigenen Leben. Die einen mehr, die anderen weniger verfremdet. Und hier in dem Fall halt deutlich weniger verfremdet, wobei es ja keine Autobiografie ist, es ist ja Autofiktion. Es ist also teilweise doch verfremdet. Also der Definition nach ist natürlich die Figur mit dem Autor sehr leicht zu identifizieren, aber die Geschichte wird in einen fiktionalisierten Raum gesetzt. Und die Frage ist ja auch, was macht es denn für einen Unterschied, ob das jetzt Autofiktion ist oder nicht, außer das Label klebt drauf. Ich meine, wir kennen weder Edouard Louis noch seine Mutter, ich zumindest nicht. Das könnten also genauso gut Romanfiguren sein. Ich lese eine Geschichte. Nur mit dem Unterschied, dass der Autor hier eben sich traut, wesentlich tiefer einzutauchen in die Schmerzen seiner Vergangenheit, in die eigene Auseinandersetzung und das eben nicht kostümiert oder ausweicht auf fiktionale Kompromisse oder Erklärungen. Und ich suche ja immer nach Büchern, die genau dieser Frage nachgehen, was haben bestimmte Erlebnisse mit mir gemacht? Was haben bestimmte Ereignisse in mir ausgelöst? Mit was für Gedanken habe ich mich mein Leben lang beschäftigt? Und da taucht Louis ein und ich kann da wunderbar anknüpfen. Und da ist es für mich dann auch bei Annie Ernaux relativ egal, ob das sich wirklich so ereignet hat, sondern es ist doch auch da eine Welt, die uns ein Autor, eine Autorin darbietet, die nur zufällig mit der eigenen Welt viel zu tun hat. Und das hat sie ja, wenn man ehrlich ist, bei Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist auch seine Gedankenwelt, sein Leben. Bei Goethe, Dichtung und Wahrheit, das ja, ist sein
klar,
Leben.
Aber da gibt es doch einen literarischen Filter, den weder Annie Arnaud noch Edouard Louis haben. Das entscheidende Argument für Edouard Louis' Buch ist das Cover, nämlich das authentische Foto der Mutter im Flugzeug. Das ist sozusagen der Sexappeal, der einzig von diesem Buch ausgeht. Alles ist war, hier seht ihr das Beweisfoto. Und es hat für mich keinen großen erkennbaren literarischen und schriftstellerischen Wert, weil keine Geschichte, die darüber, über das Tatsächliche, über die Fakten, die genannt werden, das Theaterstück in Hamburg und so und den Flug und die Zahlen, Daten, Fakten darüber hinausgeht.
Aber das natürlich, ist natürlich hat es das. Es geht um die Sohn-Mutter-Geschichte. Es geht darum, wie er sich seiner Mutter wieder annähert. Wie er sich damit auseinandersetzt, wo dieses Schuldgefühl eigentlich herkommt. Dieses Schuldgefühl der Mutter gegenüber, von der er sich ja distanzieren musste, um sich selber zu befreien. Und sich jetzt langsam wieder annähert. Das ist, natürlich gibt es die Zahlen, Daten, Fakten, aber die Geschichte ist eine ganz andere. Die Geschichte geht weit darüber hinaus und ist dadurch auch anschlussfähig.
Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich habe ein anderes Buch mitgebracht, auch autofiktional, nämlich das neue Buch von Alex Schulmann. Und das ist das Besondere, das ist auch ein Mutter-Sohn-Roman. Da geht es auch um eine fragile Beziehung mit Schuldigwerden aneinander, mit der Suche nach Vergebung. Schwedischer Autor hatten wir auch häufiger schon im Podcast. Die Überlebenden hatten wir oder Verbrenn alle meine Briefe. Vergiss mich heißt das neue Buch. Und da erzählt er vom Leben in seiner Familie mit seiner Mutter, die 30 Jahre lang trinkt. Alkoholikerin ist und wie das die Familie belastet, wie ihn das traumatisiert hat. Und er beschreibt von Erinnerungen an eine heile Welt seiner Kindheit, die plötzlich Risse bekommt, wie die Mutter fremd wird und kalt. Zitat, alle Spielregeln änderten sich, alles geriet ins Wanken. Ganz allmählich begriff ich, dass es die Mutter, die ich einmal gehabt hatte, nicht mehr gab. Ihr neues Verhalten war für uns Brüder völlig absurd. Und wie sie ihn dann mit Liebesentzug straft, wie er sie konfrontiert mit ihrer Alkoholsucht und sie ihn dann ignoriert, Schweigen, Riesenthema in diesem Buch, wie er doch an ihr hängt, obwohl sie mit ihrem Verhalten, mit ihrer Sucht das Leben der Familie stark beeinträchtigt und zerstört auch. Sie ist aber seine Mutter. Es ist eine ganz ähnliche Geschichte, finde ich, wie man vergebend und verstehend einander sich annähert. Und das ist so gefühlvoll und glasklar herausgearbeitet. Und auch die Frage, woher kommt das? Warum ist die Mutter so? Warum bin ich so wie meine Mutter? Und das hat eine so große literarische Geschichtswucht und dagegen verblasst also wirklich in meiner Leseerfahrung das Buch von Edouard Louis doch erheblich. Es sind ähnliche Themen, die angeschnitten werden, um nicht zu sagen die gleichen Themen. Und hier haben wir wirklich zwei unterschiedliche Bücher von zwar unterschiedlichem Gewicht.
Ja, wir haben zwei unterschiedliche Bücher, bin ich völlig bei dir. Ich habe auch Alex Schulmann gern gelesen, weil er wesentlich aus deiner Sicht literarischer schreibt, aus meiner Sicht würde ich sagen belletristischer schreibt, denn ich finde das, was Edouard Louis macht, durchaus literarisch, um das nochmal zu unterstreichen. Und was eben der Unterschied ist, ist, Edouard Louis lässt es dichter an sich ran, das Ganze. Alex Schulmann erzählt die Geschichte, aber man sieht die literarischen Stilmittel, die er verwendet. Edouard Louis taucht ein in den Schmerz.
Alex Schulmann, da bist du doch ganz dicht beim Schmerz dabei.
Ich bin es auch bei Edouard Louis ganz dicht am Schmerz. Wenn er sich auseinandersetzt, wie kann er seiner Mutter vergeben? Die gleiche Frage. Und ganz ehrlich, ich habe bei Edouard Louis geweint. Ich habe bei Alex Schulmann interessiert und gerne und unterhaltend mich gefühlt habend das Ganze gelesen. Es hat mich emotional nicht erreicht. Das hat Edouard Louis wesentlich mehr geschafft. Deswegen sträube ich mich dagegen, wenn du sagst, es ist manipulativ. Ich kann absolut einsehen, dass es nicht dein Buch ist. Ich hatte die gleiche Diskussion mit Katharina und Julia Schoch. Für mich sind Julia Schochs Bücher mit das Beste, was ich die vergangenen Jahre gelesen habe. Katharina sagt, nachvollziehbar, kann sie nichts mit anfangen. Okay, aber dem dann abzusprechen, dass das Literatur ist, da habe ich ein Problem damit, weil für mich sind das ganz großartige Bücher. Das ist ein Versuch in einer Sparte, die man ja nicht lesen muss, wenn man mit Autofiktion nichts anfangen kann, aber die absolut ihre Berechtigung haben und die nicht manipulativ sind, sondern die ein Versuch der Selbsterforschung sind, die ich unglaublich wichtig finde, weil sie ganz, ganz viel über unser Menschsein aussagt und für mich mehr als ein sehr gut geschriebenes Buch wie das von Alex Schulmann.
Also, ihr habt einen Eindruck von der Unterschiedlichkeit der Bücher. Bildet euch eine eigene Meinung. Edouard Louis, Monique bricht aus oder von Alex Schulmann, also nicht oder, sondern nebeneinander, ja. Alex Schulmann, Vergiss mich, übersetzt von Hannah Granz. Das Buch ist bei DTV erschienen, hat 256 Seiten und kostet 23 Euro.
Ja, und die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, könnten wir noch ewig fortführen und haben wir auch in Nienburg schon kräftig geführt. Wie viel echte Biografie steckt eigentlich in Romanen? Das hat uns sehr beschäftigt.
Ja, und ich hatte noch ein Buch in Nienburg im Gepäck und ich sag mal, das war so mittelfiktional. Christoph Kessler, Entscheidung auf Hiddensee, ein Roman um Gottfried Benn und Else Lasker-Schüler. Also die beiden, zwei Dichter, zwei große Namen, so wirklich ganz große Lyriker und die waren auch mal ein Paar. Wissen viele, so Kaffeehaus, Liebelein, rauschende Affäre. Um diese Zeit geht es, vor allem um eine wichtige Lebensphase von Gottfried Benn. Der steht so im Mittelpunkt dieses Buches. Ist 1913, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Und Benn ist ja eigentlich Arzt, war in der Psychiatrie gescheitert und ist jetzt Pathologe. Ist im Leichenschauhaus, schneidet Leichen auf und findet nichts, also keine Seele. Ja, das ist die eine Seite. Und dann schreibt er auch Gedichte. Und sein erster Gedichtband lautet Morg. Da sind Gedichte aus dem Leichenschauhaus. Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte, sah angeknabbert aus. Das ist so die Thermik. Dieser nackte, sezierende Blick auf den Menschen, keine Seele nirgends, nur Tod, nur Körper. 1912 kam dieses Buch raus und das schlug natürlich mit diesem Sound ein wie eine Bombe. Und Benn war plötzlich Avantgarde-Dichter, Lyriker und angesagt bei diesem Kaffeehaustreffen und bei den ganzen Partys. Und er trifft dann auch und hat eine Affäre mit Else Lasker-Schüler, die expressionistische Hauptdichterin dieser Zeit. Eine Frau, die Hosen trägt und mit Else Lasker-Schüler zusammen zu sein, sie ist ein Ticken älter, also einige Jahre älter, kann anstrengend sein. Und das ist ganz schön beschrieben, wie ausgelaugt und ein bisschen genervt ist er von diesen rauschhaften Nächten mit Drogen und Alkohol. Else Lasker-Schüler, die, wo sie auftrat, die hat überall so Schellen an ihren Händen und an ihren Beinen, die klingelt überall, man hört sie sofort, wenn sie kommt. Die Frau ist eine einzige Performance. Das kann ja auch anstrengend sein. Und Benn ist jetzt in so einer Situation, er weiß nicht, was soll er machen? Weiter Medizin studieren? Oder soll ich weiter dichten? Soll ich weiter mit Else Lasker-Schüler zusammen sein? Oder die anderen jungen Damen, mit denen auch flirtet und mehr Zeit einräumen? Und das ist ganz interessant. Er profitiert von Else Lasker-Schüler in Sachen Lyrik. Da gibt's eine ganz schöne Szene. Else stand auf und stellte sich vor ihn, die Schellen an ihren Fuß- und Handgelenken klingelten. Jede ihrer Bewegungen war von orientalischem Geläut begleitet. Sie nahm ihm das Blatt mit seinem Gedicht aus den Händen, das er ihr eben vorgelesen hatte. Es ist wie ein Kochen einer Soße. Siehst du, Gedichte schreiben ist das Herstellen von Essenzen, wie in einer guten Küche. Du kannst das. Das hast du in Morg bewiesen. Aber du musst jetzt einen Schritt weitergehen, musst noch besser werden. Das, was du aus dem Keller holst, muss Rhythmus haben. Versmaß, ein Jambus. Stell dir ein neues Gedicht vor, aber im Rhythmus, sie stampfte auf und die Schellen läuteten, ich sehe die Toten. Sie stampfte und lachte, die liegen auf dem Tisch. Sie stampfte weiter, ihre offenen Bäuche sind eine Offenbarung. So muss man sich das vorstellen. Else Lasker-Schüler, das ist schräg, aufregend, aber Benn ist eher ein anderer Typ, so preußisch, spießig. Er hat Affären mit anderen Frauen, er genießt das mit Else, aber Zitat, etwas Abwechslung, auch in Form einer sanften Nacht, ohne Ekstase, Trommelwirbel und orientalische Schellen, wäre auch mal ganz schön. Und er fährt für eine Auszeit nach Hiddensee, allein, und taucht dort, um zu sich zu kommen und auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, in das Künstlerleben dort ein, schreibt an einem Roman, das ist ein Milieu, so Kaisertreue, Kriegsahnungen. Er ist einmal zu Gast, fiktiv, aber hätte sein können, bei Gerhard Hauptmann, frisch gebackener Literaturnobelpreisträger. Und der zelebriert in einem Anwesen dort den Sonnenuntergang über der Ostsee. Und da sind Trommeln zu hören. Und Gerhard Hauptmann steht super beschrieben, ne, da und dirigiert die Sonne, wie sie untergeht, also ein esoterisches, mystisches Ereignis. Benn ist mittendrin und hat auch die Gelegenheit dort, seine Gedichte vorzutragen. Und dann kommt Else Lasker-Schüler und schickt ihm Telegramme, mein Pharao, ich komme. Und er ist schon voller Panik. Also, Christoph Kessler, was es war, Benn war dort, man findet im Buch auch einen Gästebucheintrag, er war 18 Tage dort und es hätte alles passieren können. Benn ist auch nicht durchgängig ein Sympath, also er ist ja selber so ein Avantgarde-Künstler mit Morg, ja, mit diesen Leichenschaus-Gedichten, aber wenn es um Franz Marc geht, der blaue Pferde malt, ja, der spricht ja bayerisch, das ist ja ein komischer Typ, oder Käthe Kruse mit den Puppen, sehe ich so aus, als würde ich mich für Puppen interessieren. Also einerseits so ganz offen und andererseits so was ganz Kleingeistiges, Spießiges. Und ich finde, das hat mir Benn auch nochmal in dieser Zeit und in diesem Kontext vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nochmal näher gebracht.
Das merkt man. Also.
Ja, man erfährt sehr viel über Gottfried Benn und ich finde, was Christoph Kessler wirklich gut gelingt, ist, diese Stimmung auf Hiddensee einzufangen, die da ist. Eine Künstlerinsel, die Gerhard Hauptmann ja auch aufbauen wollte mit Oskar Kruse und allen anderen, die dort waren. Ich finde toll beschrieben, dieses Hin und Her mit Else Lasker Schüler. Das ist wirklich schön, wie er merkt, auf der einen Seite braucht er sie und dann ist er von ihr überfordert und diese Drohung, sie sagt, du musst jeden Tag am Hafen stehen und eines Tages komme ich und dann sollst du da sein und mich in Empfang nehmen. Und er steht wirklich jeden Tag am Hafen, obwohl er gar nicht will, dass sie kommt. Aber er hat solche Angst, dass sie dann vielleicht kommen könnte und ihn nicht sieht. Das ist wirklich toll. Womit ich gefremdet habe, ist, dass es sich nicht entscheiden kann, ist es jetzt authentisch oder fiktional. Ist es ein Sachbuch über Benn auf Hiddensee, ein erzählendes Sachbuch, oder ist es eine Geschichte? Du hast es ja schon gesagt, die Sache mit Hauptmann ist erfunden. Das erfahre ich aber erst, wenn ich ganz am Ende nachlese. Dazwischen stimmt ja so vieles und erhebt auch den Anspruch gleich mit diesem Gästebucheintrag, das hier hat sich wirklich so abgespielt. Und es gibt dann immer diese, das brachte mich ein bisschen raus, diese Einschübe, er trifft Edith. Eva Brandt, Edith, die Frau, in die er sich auf der Insel verliebt. Wir sind noch ganz am Anfang, er hat sie gerade das erste Mal angesprochen, sie nackt, weil man war am FKK-Strand, sie guckt ihn an und sagt, wollen Sie sich nicht dem Anlass entsprechend kleiden? Er steht also entsprechend nackt vor ihr und dann reden sie, alles schön, man sieht, da bahnt sich etwas an und da kommt der Einschub, der mir genau erklärt, wie es mit den beiden weitergeht. Das nahm dann doch ein bisschen die Spannung raus. Am Ende mag ich das gerne, das liefert dieses Buch auch. Was wurde aus all den Personen? Das ist schön in so einem Anhang. In dem Buch dieses Hin- und Herspringen, und das taucht häufiger auf, das war mir zu unentschieden. Das wirft einen raus aus der Geschichte.
Das stimmt. Wenn man es weiß, dann ist es aber interessant. Also wenn wir sagen es ja jetzt, das Buch kann man sehr gut lesen. Wenn man weiß, es ist ein Mix aus Sachbuchelementen, gerade auch zum Ende hin, aber auch immer wieder zwischendurch. Und zwischendurch, es hätte passieren können. Und da hat es schon auch eine schriftstellerische Qualität.
Es gibt sehr viele starke Szenen. Also ich habe das Buch insgesamt gern gelesen, weil es eine schöne Liebesgeschichte auf dieser Insel erzählt. Mann liebt Frau, verliebt sich in Frau und knutscht dann mit einer anderen. Aber das ist schön und rund und stimmungsvoll. Und zwischenzeitlich wollte es einfach zu viel. Man hätte da vielleicht auch sagen können, beschränk dich doch auf die Geschichte, die du dir selber ausdenkst. Mach klar, das ist jetzt eben eine Fiktion auf einer wahren Begebenheit, aber vermisch es nicht so sehr, dass eigentlich 80% stimmt und ein bisschen habe ich dann noch frei erfunden.
Es hat Sachbuch-Vibes mit ein bisschen Fantasie, wenn man sich darauf einlassen mag. Christoph Kessler, meine Empfehlung, Entscheidung auf Hiddensee im Rote Katze Verlag. Das Buch hat 200 Seiten, ist also auch relativ schmal, für 22 Euro.
Ja, so ganz einig waren wir uns da auch nicht, aber manchmal sind wir es dann eben doch, denn dann kam dieses Buch, nämlich das unseres Gastes.
Von Norden rollt ein Donner, der Schauer und der Anti-Heimatroman aus der Lüneburger Heide mit viel Schafen. Da haben Jan und ich schon vorher Konfetti geworfen. Wir haben das Buch schon in Folge 122 ausführlich vorgestellt und eine Menge geschwärmt.
Genau, vielleicht nochmal kurz den Plot zusammengefasst. Wir sind in der Lüneburger Heide unterwegs. Jannis, ein junger Schäfer, der die lange Familie Tradition fortsetzt, ist mit seiner Herde auf der Heide, blickt auf die Landschaft, isst dabei Brote, lass es dir schmecken.
Und ich bin gerade noch dabei, eins zu belieben,
genau. Er schweigt sehr viel, er denkt aber auch sehr viel, denn es gibt einiges, was ihn umtreibt. Da ist ein Vater, bei dem die Anzeichen von Demenz immer deutlicher werden, aber in der Familie wird auch darüber möglichst geschwiegen. Da sind seine Freunde, die anders als er nach der Schule nicht im Ort geblieben sind und er merkt, die Verbindung, die bricht langsam ab, wird immer schwächer. Und da ist der Wolf, der in der Lüneburger Heide wieder ansässig wird und immer wieder gesichtet wird und in einschlägigen WhatsApp-Gruppen, da machen Bilder von toten Tieren die Runde und lassen ein Gefühl der Bedrohung aufkommen. Was aber nur ein Gefühl bleibt, denn wirklich gesehen hat niemanden den Wolf. Und das ist eine der wirklich großen Stärken dieses Buches, wie Markus Thielemann es schafft, eine Atmosphäre zu kreieren. Eine Atmosphäre der Schönheit, aber auch der Doppelbödigkeit in der Heide. Da schreibt er zum Beispiel, oben beschreibt die Sonne ihren Bogen hinter Wetter und Dunst. Unten zaust der Wind, Wolle, Fell und Haar, fegt das letzte Laub von den Birken, die an den Rändern der Heide wachsen. Wie Goldsprenkel leuchtet es auf den Sandwegen. In ein paar Tagen wird es sich den Farben des Landes fügen und ebenfalls zu braun faulen. Schönheit und Morbidität der Heide.
einfach ein tolles Buch.
Ja, ich mochte auch die Stimmung vor allen Dingen im Buch. Da knackt es, da raschelt es. Es gibt dieses Gerücht vom Wolf. Und eben von Norden rollt ein Donner. Das Bedrohliche kommt immer näher. Und dann hat Jannes, der junge Schäfer, eben diese Visionen. Und ich muss sagen, die fand ich richtig gruselig. Das kann ja auch mal schief gehen. So eine Frauengestalt ist das. Und die ist dann auch verwurzelt in der Geschichte der Region.
Also selbst viele aus der Lüneburger Heide haben viel Neues über die Heide gelernt mit diesem Buch. Und dann war Markus Thielemann für Nienburg an der Weser wirklich der perfekte Gast, denn er kommt von dort und war, wie er dann erzählte, nicht zum ersten Mal auf der Bühne des Theaters im Hornwerk.
Als ich diese Bühne eben das erste Mal gesehen habe, habe ich mich direkt zurückgebeamt gefühlt. Vor 13 Jahren wurde mir hier mein Abiturzeugnis verliehen, aber ja, ich freue mich sehr und finde es ein bisschen surreal, hier zu sitzen.
Wie war denn, wir sind ja unter uns, Markus, wie war denn die Deutschnote im Abi?
Also keine 1 auf jeden Fall. Ich glaube 10 Punkte, aber ich hatte auch durchaus mal 8, also 8 Punkte und 3. Also ich war jetzt kein besonders guter Schüler in Deutsch. Ich mochte lieber Geografie und also Erdkunde und Werte und Normen. Das mochte ich lieber.
Also hast du dich der Lüneburger Heide auch erst über Erdkunde, über Geografie genähert?
Tatsächlich schon. Also über den Wolf und dann habe ich gesehen, wo die meisten Wölfe sich in Niedersachsen so angesiedelt haben. Und das war eben die Lüneburger Heide. Und tatsächlich durch die Truppenübungsplätze, durch diese großen Flächen, wo wenig Menschen sind, was die Wölfe sehr gut fanden. Und allein das fand ich schon so wahnsinnig faszinierend, dass ich das weiter verfolgt habe.
Und warst du denn mal bei so einer Schäferfamilie, hast dich da auch einquartiert und hast mit denen Stullen gegessen oder wie kommt das?
Nee, tatsächlich, das habe ich nicht gemacht. Alles, was so mit Landwirtschaft zu tun hat, das kenne ich so selber vom Dorf hier. Ich komme so aus Wietzen, Nordkreis. Alles, was mit dem Leben dieser Schäferfamilie oder generell Schäferfamilien, gerade in der Lüneburger Heide, ist ja nochmal speziell mit den Schnucken und so, zu tun hat, habe ich vor allem über den NDR recherchiert. Deswegen freue ich mich auch so sehr, dass ich dieses wunderbare Mikro jetzt hier in der Hand habe, endlich. Haha. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Dokumentationen über die Lüneburger Heide und über das Leben dieser Schäfer dort, was ist ja nochmal sehr speziell ist, hat auch viel mit Tourismus zu tun. Die Ein- und Austriebzeiten stehen im Internet, damit Leute das fotografieren können und so. Und auch das fand ich so spannend. Das ist so ein alter Beruf, den die da machen. Aber gleichzeitig hat es auch ganz viel mit dieser Landschaft und mit diesem Bild dieser Landschaft zu tun. Und ich habe gedacht, diese Dokumentationen von den Dritten, die ich sehr gerne gucke, Nordstory, Nordreportage, NDR auf dem Hof, alles, finde ich sehr, sehr super.
Du darfst wiederkommen.
Ja, genau. Ich mache schamlos Werbung hier. Die haben für mich auch sehr viel daran mitgearbeitet, was für ein Bild ich von so idyllischem Landleben habe. Und das habe ich in dem Roman natürlich auch wieder eingebaut, weil der NDR kommt auch vor.
Tatsächlich, ja genau, ein Fernsehteam und das ist, wenn ich das sagen darf, das ist authentisch geschildert. Manchmal tauchen ja Reporterinnen und Reporter irgendwie so klischeehaft auf und ich fand, das habe ich geglaubt. Das hätte einer von uns sein können.
Ja, ich dachte, ich hätte die Kollegin wiedererkannt, wie du da beschreibst.
Das ist sehr schön, weil das kannte ich auch davor nicht. Hab mir das quasi so ein bisschen vorgestellt, wie das sein könnte. Plus, ich habe meine Mitbewohnerin damals aus Hannover gefragt, die gerade ein Volo gemacht hat beim NDR. Und die meinte, ein großer Teil dieser Dokumentation ist der Gang ohne Grund, dieses GOG, dass man immer hin und her gehen muss. Was ich Jannes dann ganz oft habe machen lassen und sein Großvater, was ich dann mit dem NDR auch machen musste.
Und dann hat Jannes ja auch bei einem Besuch des Norddeutschen Rundfunks auch so eine Vision, eine Halluzination. Und das kann ja schnell schief gehen und peinlich werden in so einem Buch. Ich finde ja, es ist überhaupt nicht, sondern es ist wirklich gruselig und richtig gut gelungen. Wie bist du auf diesen Move gekommen, beziehungsweise wie schwierig war das, genau den richtigen Ton zu finden?
Ja, das wusste ich natürlich nicht, ob man den getroffen hat. Das waren aber Stellen, wo wir tatsächlich im Lektorat auch viel dran herumgeschraubt haben. Also ja, das war was ich von Anfang an machen wollte. Ich wollte diesen Schauerroman schreiben. Ich wollte genau das auch haben, so diese Reaktion vielleicht, dass man auch vielleicht drüber stolpert, weil man es nicht erwartet, weil es vielleicht sonst auch eher realistisch geschrieben ist und so. Aber ja, ich muss dann wahrscheinlich auch viel von dem Lob an meine Lektorin weitergeben.
Was kam denn da zum Beispiel? Ein bisschen weniger Gesicht oder also was für Tipps kamen denn aus dem Lektorat?
Ja, ich glaube, das ist vor allem so, dass man es in dieser Schwebe lässt, was es denn eigentlich ist. Genau da so ein Drahtseilakt zwischen, das ist jetzt hier ein Gespenst, es könnte aber genauso gut auch eben so eine Halluzination sein. Es könnte irgendwas sein, was Jannes sich aus Sachen, die er vielleicht schon vorher gehört hat, die vorher aufgekommen sind, sich so zusammenbaut, weil er irgendwas sieht, was er nicht erklären kann und dann ja irgendwas zusammenfügt, weil das ist auch das, was er ja quasi gelernt hat. Also in der Familie wird wenig gesprochen, er beobachtet sehr viel, auch Teil seiner Arbeit ist ganz viel beobachten, interpretieren. das macht er halt und so funktioniert das da, glaube ich, auch.
Der Roman sollte ja, wir finden ja diesen Titel so toll, Von Norden rollt ein Donner, er sollte ursprünglich Der Heideknabe heißen. Das ist ja nun was ganz anderes.
Verdammt, ich dachte, das hätte ich niemals gesagt. Ja, das war so mein Arbeitstitel, weil es gibt so ein Gedicht von Hebbel, glaube ich, was noch in der alten Heide spielt, also in der Heide vor Hermann-Löns. Was ich sehr spannend fand, also es gab eine Zeit, da war das keine Tourismusregion und auch da wollte niemand Urlaub machen, da wollte auch niemand leben. Es war unfruchtbare Böden, sehr dünn besiedelt. Geschichten, Gedichte, die da gespielt haben, waren eben Schauergedichte. Genauso was war das auch. Aber der Titel ist natürlich ein bisschen dröge und dann habe ich zusammen mit meiner Lektorin entschieden, dass ich doch wahrscheinlich einen anderen Titel haben möchte. Und sie hat dann tatsächlich den Titel, der kommt ja direkt auf der ersten Seite, gefunden und ich war begeistert, genau wie du.
Was ich an deiner Biografie so spannend finde, also es gibt ja Leute, die wollen schon von Anfang an Schriftsteller werden, die gehen ins Albert-Schweitzer-Gymnasium, in den Literaturkurs, das war alles bei dir nicht. Also das heißt, du bist ja ein spätberufener Erweckter. Was war denn der Moment bei dir?
Oh, das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe Geografie studiert im Bachelor und tatsächlich hatte ich da so ein Wahlseminar, wo man irgendwas machen durfte und ich habe mich für Drehbuchschreiben entschieden. Und ich kam eigentlich bei meinem Medienkonsum eher vom Film, ich habe gar nicht so viel gelesen und fand das total spannend, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch einfach gemerkt, dass ich da gerne lange arbeite, so was sonst nicht so oft passiert. Und so bin ich dann nach und nach, Step by Step, weil ich gemerkt habe, oh, Drehbücher schreiben, da schreibst du irgendwas, das wird eh nie ein Film. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich doch einen Roman. Da habe ich die ganze kreative Kontrolle.
Einfach so.
Ja, und dann habe ich gemerkt, oh, man kann das ja auch studieren in Hildesheim. Das wusste ich vorher auch nicht. Und habe ich das auch mal probiert. Und dann hat das irgendwie alles geklappt. Und ja, jetzt sitze ich. aber doch eigentlich schon.
Und dann hast du ein paar Seiten geschrieben. 10 Seiten waren es, glaube ich, ne? Ist Der Heideknabe genannt und eingesandt für Stipendien. Und schwupps, kriegtest du dann plötzlich die Zusage und musstest jetzt ja auch diesen Roman schreiben. Das Geld war ja da. Was hat das mit dir gemacht?
Das war sehr, sehr schön für mich. Ich habe dieses Manuskript quasi angefangen. Also ich hatte schon einen Roman geschrieben, war aber bei einem anderen Verlag und ich wusste schon, dass ich meinen zweiten Roman wahrscheinlich nicht bei dem gleichen Verlag nochmal veröffentlichen werde. Und dass es zumindest sehr unwahrscheinlich ist. Das heißt, ich hatte Manuskript und wusste gar nicht, was damit passieren wird. Ja, habe mir dann so eine kleine Deadline gesetzt. Also wenn ich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr irgendeine positive Rückmeldung kriege, ich habe das auch niemandem gezeigt. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Und meine Agentin hat das erst nach einem Jahr gelesen. War dann ich alleine mit dem Text und mit der Heide und mit Jannis. Und die einzigen Leute, die das gelesen haben, waren Leute aus anonymen Juries irgendwo bei Kulturstellen. Und dann kam aber diese sehr positive Rückmeldung von diesem Stipendium und ich dachte, ja, jetzt muss ich das zu Ende schreiben. Und das war natürlich dann noch doppelt schön, weil es vom Land Niedersachsen war und es hat natürlich diesen krassen Regionalbezug. Und ja, dann habe ich mich auch dann schon sehr gefreut, dass der NDR Buch des Monats im Podcast und so.
Hast du noch einen Brotjob?
Nee, momentan nicht.
Das heißt, kannst du, also ganz indiskret, wir sind unter uns, kannst du davon leben?
Momentan schon, ja. Also ist natürlich, als ich es geschrieben habe, auch eine Lifestyle-Frage, so was für einen Lebensstil hat man. Ich habe bis dato in einem WG-Zimmer in Hannover für 200 Euro gelebt und ja, das ging. Aber ist natürlich auch die Frage, das habe ich in Hildesheim auch gemerkt, wer sich das auch leisten kann. So, ne? Also wenn man schon vielleicht ein bisschen Netz hat, das einen auffängt, dann kann man sich sowas auch trauen. Aber jetzt mit so hier im Podcast und Spiegel Bestsellerlist und so, da kann man das sogar von leben. Ja, aber das hätte ich auch nie gedacht. Also das war auch nie mein Ziel irgendwie. Also das letzte halbe Jahr war schon extrem wahnsinnig unglaublich für mich. Also,
und wie verändert sich das dann, wenn du jetzt hier durch Nienburg gehst? Wirst du dann ganz anders angeschaut? Rufen dich dann plötzlich wieder Schulfreunde an, die dich lange vergessen hatten?
Nö, eigentlich nicht. Das Ding ist, man war ja schon, also es ist ja mein zweiter Roman und zwar jetzt ja nur nicht riesen erfolgreich.
Zwischen den Kiefern hieß der erste, genau, bei Katapult erschienen.
Also der seltsame Typ, der so die Idee hatte, jetzt hier mal so Schriftsteller zu werden, war ich da vorher auch schon. Und deswegen, ja, irgendwie, es hat sich schon verändert, aber eigentlich bin ich auch immer so sehr, sehr gerne in Nienburg.
Ich meine, du warst in der Tagesschau zu sehen beim Buchpreis und so. Wie ist es denn mit deiner Familie, mit den Lehrern? Also bist du jetzt nicht wirklich in Nienburg weltberühmt sozusagen?
Ja, ich wurde einmal auf dem Parkplatz angesprochen. Oh. Beim Edeka. Ja.
Ach, keine Sache, ja, beim Edeka.
Ja, aber sonst eigentlich finde ich das immer noch sehr normal hier eigentlich. So. Ja.
Jetzt haben wir ja gerade über Autofiktion gesprochen und dieses Problem, wie viel von sich selbst steckt man eigentlich in so einen Roman? Deswegen die Frage, die auch gerne gestellt wird, wie viel von dir steckt denn in Jannis dem Schäfer?
Ach, glaube ich gar nicht mal so wenig. Also so dieses Beobachten, das ist ja eine schriftstellerische Aufgabe vielleicht auch. und eben auch dieser Blick vielleicht aus der Geografie. Und ich mag es auch sehr gerne, so Sachen im Hintergrund zu erzählen, dass die Figur irgendwo nur vorbeigeht, man sieht im Hintergrund irgendwas und dann erzählt das vielleicht schon eine Geschichte in so einem halben Satz. Genau wie das mit diesem Titel auch ist, mit dem Donner, der im Hintergrund rollt. Das erzählt ja auch einfach eine Geschichte über diese Region und diese Verzahnung von dieser Rüstungsindustrie direkt neben dem Tourismus und dieser ja fast schon hergestellten Idylle. Und das sind Sachen, die mich einfach faszinieren.
Und wie gehen denn die Menschen in der Region, in der Lüneburger Heide, damit um? Also gab es da auch mal Leute, die sich empört haben, dass du sie vorführst oder so?
Ich habe da Angst vor gehabt, tatsächlich. Ich weiß ja, wie Leute vom Dorf so ticken. Und mir haben so viele Leute geschrieben, aber eher Leute, die aus der Region weggezogen sind, dass es genauso war da. Und dass man diesen Donner, also Rheinmetall und diese Truppenübungsplätze, die sind da ja schon seit über 100 Jahren. Und da sind Menschen damit geboren und gestorben. Und das ist so Teil dieser Atmosphäre dort. Und man hört das einfach irgendwann nicht mehr, dass es da die ganze Zeit knallt. Und das haben die mir genauso erzählt. So.
Und Rheinmetall hat sich aber schon gemeldet.
Rheinmetall hat sich in der Hake gemeldet. Die haben dann irgendwann einen Leserbrief in der Hake veröffentlicht. Und das fand ich dann doch sehr befremdlich, weil da wurde behauptet, ich würde das Klischee bedienen, Rheinmetall würde sich nicht um die Aufarbeitung seiner NS-Geschichte bemühen. Ich glaube nicht, dass der Herr das Buch zu dem Zeitpunkt gelesen hat, weil das, worüber das spricht, ist ein KZ-Außenlager, was 4 Kilometer außerhalb des Ortes Unterlüß, also der Werksort von Rheinmetall, was es da gegeben hat und was bis heute eben eine namenlose Fläche im Wald ist. Und das kommt in dem Roman aber eigentlich nur vor in dem Brief einer Überlebenden dieses Lagers. Und sonst kommt es unbenannt als diese Fläche im Wald vor. Und das als Anstoß zu nehmen, sich da jetzt bei den Leserinnen und Lesern der Hake über mich nochmal so auszukotzen, fand ich schon seltsam. Ich hatte erst ein bisschen Schiss und dann habe ich auch ganz viel mit meiner Lektorin hin und her E-Mails geschrieben, ob ich jetzt verklagt werde von Rheinmetall oder so. Und dann rief sie mich irgendwann an und wir hatten eigentlich nie telefoniert, alles per Zoom oder per Mail gemacht.
Oh Gott, das ist ja ein Alarmsignal eigentlich.
Ja, auf meinem Privathandy. Ja, so. Wow. Aber das war dann der Anruf für die Longlist vom Deutschen Buchpreis. Ah. Und das war an dem gleichen Tag und ich dachte so, ich habe dieses Buch alleine 2 Jahre geschrieben und ich wusste nicht, was damit passiert. Und auf einmal zieht das solche Kreise und ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein.
Von Norden rollt ein Donner, ein wunderschöner Titel, ein wunderschöner Roman. Vielen Dank, dass du heute da warst. Markus, willst du noch eine Scheibe Brot?
Nehmen wir noch mal eine Möhre mit. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, wahnsinnig sympathischer Typ war das. Er ist wirklich so ein netter, bescheidener Typ und ich musste ja erstmal schlucken. Alles auf eine Karte gesetzt, erstmal kein Plan B in der Tasche, schreiben auf gut Glück und dann kommt das Glück.
Hammer. Ja, super, das mochte ich auch sehr, dieses Bodenständige, dass er nicht, das kennen wir manchmal ja auch von Schreibenden, die dann schon ihre Geschichte von Anfang an ein bisschen verklären, als sie haben es schon immer gewusst und sie haben ausgehalten und dann
das Buch
kommt
steckte
dann,
in
es,
mir.
Es musste ja, sein. Und genau. Hier ist einer, der natürlich, er würde ja nicht Literatur studieren, wenn er das nicht auch werden will, aber der eben dann auch sagt, ja, manchmal sind es eben Zufälle, manchmal ist es eben Glück und manchmal ist es dann auch die gute Unterstützung durch einen Verlag, auch dass er sagt, der Titel, der ist gar nicht von ihm, ist schon eine Offenheit, die mir sehr gut gefallen hat.
Genau, so unverstellt, freundlich, sympathisch und auch eben, ja, wie du sagst, bodenständig bescheiden. Und da habe ich mir auch das Buch signieren lassen. Das mache ich nicht so oft, das ist ja so immer so ein bisschen Fanboy-Moment. Aber da habe ich gesagt, nein, das ist so stimmig. Da habe ich gesagt, ach, würdest du mal bitte? Und da hat er auch was ganz Nettes geschrieben.
Ich bin ja noch mit dem Zug von Nienburg nach Hannover mit ihm zurückgefahren. Ja. Er wohnt ja in Hannover mittlerweile. Und auch das war eine sehr, sehr nette Unterhaltung, sehr nette Fahrt, wo wir uns dann über Schulerinnerungen, übers Bücherschreiben, über alles Mögliche unterhalten haben. Und ich freue mich sehr, dass du da warst, Markus. Und wir freuen uns auf dein nächstes Buch.
Ja.
Und es ist, vielleicht kann man sagen, ein Buch so gut wie eine gute Brotzeit.
Ja, wir haben ja viele aktuelle Bücher immer im Podcast dabei, aber immer mindestens auch eines, das schon, sagen wir mal, eine Wirkungsgeschichte hat. Ein Lieblingsbuch aus der Community und das war diesmal der Roman 3 Männer im Boot von Jerome K. Jerome.
Die All-Time-Favorites.
Nicole hat uns geschrieben, gesagt, sie hat das Büchlein vor ungefähr 25 Jahren während ihrer kurzen Karriere als Buchhändlerin entdeckt, hat schon seit jeher eine große Zuneigung zu allem, was von der großbritannischen Insel kommt. Vor allem das alte England hat es sie angetan. Und so landete sie dann in diesem titelgebenden Boot und hat jede Minute dieser Themsefahrt genossen. Nicht zu vergessen die Vorbereitung und das Packen für das Abenteuer. Das Buch hat sie zum lauten Lachen gebracht. Und trotzdem lacht man die Protagonisten nicht aus, sondern entdeckt seine eigenen Befindlichkeiten und Macken mit ihnen, auch nach 100 Jahren. Denn das Buch »Drei Männer im Boot«, ganz zu schweigen vom Hund, ist bereits mehr als 100 Jahre alt und so ist der Roman einer Themsefahrt. Der Inhalt ist, drei Männer steigen in ein Boot, haben einen Hund dabei mit dem schönen Namen Montmorency und fahren die Themse hoch und fahren die Themse wieder runter und sehen dabei viele spannende und weniger spannende Dinge und unterhalten sich. Und das ist die Handlung. Aber das Entscheidende ist nicht das, was passiert, sondern das, wie passiert es, weil diese drei Männer einfach sehr, ich sage mal, umständlich sind in dem, was sie tun. Das beginnt bereits beim Packen. Erstmal gibt es den Streit darum, wer packt überhaupt, was wollen sie alles mitnehmen? Und am Anfang haben sie so viel Speisen und Utensilien, die sie mitnehmen wollen, dass eine ganze Fähre nicht ausgereicht hätte, um das zu transportieren. Und dann packen sie die Verpflegung ein. Und da sagt der Erzähler, der Jerome heißt, wie der Autor, so schaute ich denn auf die Haufen von Tellern und Tassen, von Kesseln und Flaschen und Krügen, von Pasteten und Kochtöpfen, von Törtchen, Tomaten und so weiter, in dem sicheren Vorgefühl, dass die Sache nur bald recht anregend zu werden verspreche, und das wurde sie. Meiner Freunde erstes Geschäft war, eine Tasse zu zerbrechen, dann setzte Harris das Glas mit den eingemachten Erdbeeren auf eine Tomate und drückte sie zu breit zusammen, da mussten sie die Tomate mit einem Teelöffel wieder herausscharren. Und später setzen sie sich auf die Butter, finden die Butter nicht wieder, versuchen sie in einen Teekessel zu drücken. Es gibt also ein heilloses Durcheinander und ein ganzes Kapitel wird eigentlich nur gepackt, bis man dann endlich losfahren kann. Ein Buch, bei dem ich, ähnlich wie Nicole, teilweise lauthals gelacht habe, teilweise sehr schmunzeln musste und trotzdem noch einiges gelernt habe, denn man fährt ja schon die Themse entlang und schaut, was gibt's denn da links und rechts. Man erfährt was über die Magna Carta Insel, an der sie vorbeifahren, über Hampton Church, über Hampton Court Palace, aber auch viel über das Fischen, das Packen, über Freundschaft und über Hunde.
Wirklich ein ganz unterhaltsames Buch, viel geschmunzelt, lauthals gelacht habe ich nicht, aber geschmunzelt und gekichert so ein bisschen, weil das so herrlich im Stil übertrieben ist. Das war als Reiseführer ursprünglich, habe ich erfahren, gedacht, und man kann tatsächlich die Orte und die ganzen Kneipen, die es noch gibt, auch heute noch besuchen. Dieses Buch ist in Deutschland auch verfilmt worden mit Heinz Erhardt, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Walter Giller. Drei Mann im Boot, anno 61 war das. Also es ist wirklich ein sehr schönes Buch und das, die Stärke dieses Buch sind für mich so zwei Sachen gewesen. Die herrliche Kunst der Abschweifung. Also es geht dann einfach um ein Thema, wir packen. Und dann erzählt er 10 Seiten lang eine völlig assoziativ locker angebundene Geschichte übers Packen. Es ist so herrlich und so herrlich übertrieben und witzig. Und das Zweite ist diese Zeitlosigkeit. Ich meine, das Buch ist 150 Jahre alt und die Gags, die da gemacht werden, die funzen noch. Das ist wirklich sehr lustig. Es wird zum Beispiel gesagt, wie das ist. Man will eigentlich immer an See, aber wenn man denn da ist, dann haben alle über Nacht die Kieselsteine so mit den Spitzen nach oben gemacht, dass der Weg zum Strand irgendwie eigentlich nicht passierbar ist. Und es sind auch sehr weise, lebensweise, schöne, kluge Dinge. Zum Beispiel, er betrachtet da Dinge, die er damals, also vor 150 Jahren, als schön und kunstfertig sieht. Und ich lese das mal vor. Ob das auch in der Zukunft so sein wird, werden die kostbaren Schätze von heute immer die billigen Nebensächlichkeiten von gestern sein? Werden im Jahre 2000 so und so viel, da sind wir ja schon mittlerweile, ne? Ja. Werden unsere Essteller mit Weidenmuster aufgereiht auf den Kaminsimsen der Reichen stehen, werden die weißen Tassen mit Goldrand und innen mit schön goldenen Blümchen, Sorte unbekannt, die unsere Lieschen Müllers heute in schlichter Leichtfertigkeit zerbrechen, dann sorgsam restauriert und auf einen Sockel gestellt und dürfen nur von der Dame des Hauses entstaubt werden. Also ein schöner Gedanke von Nachhaltigkeit, von Erinnerung, von Wertigkeit und von Kostbarkeit, wie sozusagen die Gebrauchsgegenstände von heute, können wir ja auch denken, hier so ein Teller, irgendwie wird im Jahr 2100 irgendwo gefunden und ist dann eine seltene Kaminkostbarkeit. Mhm. Es ist ein sehr schöner Ton, der hier gefunden ist. Es gibt ganz verschiedene Ausgaben, man kann es auch bei dem Gutenberg-Projekt, kann man den Text auch lesen, aber es ist ja natürlich viel schöner, so ein kleines, schönes Buch in der Hand zu halten.
Ein Buch, das einfach gute Laune macht, machen. Danach will man unbedingt auch einmal die Themse hochfahren. Vielleicht nicht unbedingt mit diesen beiden Freunden in einem Boot. Drei Männer im Boot ist in diversen Verlagen erschienen und lohnt sich sehr zu lesen. Danke, Nicole, für diesen Hinweis auf dieses Buch. Und wir suchen immer neue Tipps von euch. Also, wenn ihr Bücher habt, von denen ihr denkt, die sollen ja auch mal im Podcast vorgestellt werden, sagt sie uns gleich oder schreibt uns an eatweetsleep@ndr.de. Und dann stellen wir sie vielleicht demnächst auch einmal vor. Ist für uns auch immer eine schöne Entdeckung.
Ja, es war ein wirklich schöner Abend in Nienburg. Und wenn ich das jetzt so höre, dann kommen die Erinnerungen auch wieder zurück. Ja. Wir hatten schönes Wetter, eine schöne, wirklich schöne Bühne auf dem Theater. Viele nette Menschen, die uns hinterher auch wieder angesprochen haben. Der Lesekreis Nienburg, der sich so viel Mühe gegeben hatte und uns dann auch reichlich beschenkt hat mit Nienburger Spargel, mit Nienburger Bier, mit Nienburger Bärentatzen. Also wir haben eigentlich genug Eat für die nächsten Veranstaltungen damit
bekommen. Ja, nee, die Bärentatzen haben die Rückfahrt nicht überlebt. Also die habe ich schon sehr schnell gegessen. Und der Spargel war auch super lecker dann in Hamburg zu Hause. Ja, das war ein schöner Abend wirklich. Und am Ende war es auch alles sehr versöhnlich. Aber ich sag mal, ein bisschen Competition ist ja auch nicht ganz verkehrt.
Das Quiz.
Jo, ich steige nochmal ein in unsere Diskussion über das autofiktionale, autobiografische Schreiben. Wer gilt als Begründer des autobiografischen Erzählens? Also im Prinzip dem Vorläufer der Autofiktion. Wer gilt als der Begründer, auch wenn er vermutlich nicht der Erste war? War das Augustinus, der Kirchenlehrer? War das vielleicht Homer? Oder war das deutlich später Wolfram von Eschenbach?
Also wenn es deutlich später ist, also Augustinus hat mit den Confessiones ja irgendwie seine Lebensbeichte abgelegt. Und dann würde ich schon sagen, Homer hat, da erkenne ich jetzt nicht so viel Autofiktionales, jedenfalls das, was ich im Griechischunterricht genannt habe. Ich sage, Augustinus.
Das ist richtig.
Ja, die Bekenntnisse, wirklich ein ganz tolles Buch. Vielleicht bringe ich das mal als All-Time-Favorite mit. Das ist überhaupt nicht hochtrabend fromm und frömmeln, sondern das ist aus dem Leben gegriffen, wie er zum Glauben kommt, wie er als junger Mann mit Versuchungen umgeht, auch mit Sexualität und so. Das ist wirklich eins, dafür, dass es schon so ein altes Buch ist, so ein Klassiker, ganz toll
geschrieben. Ja, da steckt viel, viel Weisheit drin. Bring das gerne mal mit, ein tolles Buch.
Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja, ganz sehr schön. Also, Augustinus geht immer. Jan, es gibt in der Literatur so Trendthemen immer wieder, überraschende Trendthemen. An der Uni von Cambridge hat eine junge Wissenschaftlerin so ein Alltagsthema entdeckt, das seit 375 Jahren die englischsprachige Lyrik beschäftigt. Welches Thema, worum geht es da? Ist es Tee kochen? Ist es Rasenmähen? Oder ist es Angeln?
Das seit wie vielen Jahren die englische
375.
Seit 375 Jahren. Ach, Tee gekocht wird garantiert schon länger in England. Da würde man früher ansetzen, weil 375 Jahre, da ist ja selbst Shakespeare fällt dann ja nicht mehr drunter.
Tee kochen, Rasenmähen oder Angeln? Lass es aus dem Bauch raus.
Angeln.
Angeln. Ja, tatsächlich geht es immer wieder um Rasen und Rasenmähen als Thema in der Lyrik. Also es gibt eine Rasenmäherdichtung, also nicht nur mit elektrischem Rasenmäher, sondern auch mit Sicheln und so. Also es gibt eine poetische Obsession mit dem Rasenmähen, das hat eine junge Wissenschaftlerin rausgefunden, als Metapher, da geht es dann immer um Kindheit, um Gewalt, um Sucht. 1651, Andrew Marvell beschreibt in einem Gedicht, wie ein Rasenmäher mit seiner Sichel versehentlich einen Vogel tötet. Das ist dann ein Kommentar zu den englischen Bürgerkriegen. Und es geht in einem neueren Gedicht, geht es um problematische Kindheit, um Drogenkonsum. Also der Rasen wird identifiziert als Vorortidylle, in der auch Schreckliches plötzlich geschehen kann. Igel sterben und so. Das hat Francesca Gardner rausgefunden.
Bei dem Namen wäre ich dann auch...
Das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Francesca, die hat eine Studie, die für einiges O und A im britischen Feuilleton gesorgt hatte. Also der Garten.
Ist immer wieder interessant. Ja. Was wäre so ein Thema, wo du dich mal ransetzen würdest?
Ja, habe ich auch überlegt. Ach, die Poesie des Bahnfahrens, das könnte ich mir vorstellen. Da fallen mir auch ein paar Metaphern ein.
Da muss man auch nicht so weit zurück. Es gibt ja Buchcharaktere, jede Menge. Die kennt man vor allem mit dem Nachnamen. Ich bin übrigens auf diese Frage gekommen, weil ich noch verzweifelt überlege, was für eine Verkleidung trage ich denn am Ende bei unserem Fanfest? Ich hatte eine Idee, die wird sich aber nicht so ganz realisieren lassen. Dann habe ich ein bisschen geguckt, was gibt es. Und da fiel mir auf, es gibt ja Buchcharaktere, die kennt man eigentlich mit ihrem Nachnamen vor allem. Faust zum Beispiel. Vorname?
Weiß ich gar nicht, sag mal.
Ah, okay.
Wäre eine gute erste Frage schon.
Ja, mal. Das war eigentlich nur der Einstieg, aber nehmen wir das mal. Vorname, heißt er Wilhelm, heißt er Friedrich oder heißt er Heinrich?
Wilhelm Friedrich Heinrich. Friedrich Wilhelm Heinrich. Wilhelm Faust, Heinrich Faust, Wilhelm Faust, Heinrich Faust. Wie klingt das? Wilhelm Faust.
Klingt.
Heinrich. Ich sag Heinrich.
Heinrich, mir graut's vor dir. Daher kennt man den Vornamen. Das ist richtig. Genau. Ja, genau. Das war die Aufwärmfrage, denn...
Oh Gott. Ich bin jetzt schon schweißgebadet.
Eigentlich wollte ich dich fragen. Also es gibt auch noch Stiller von Max Frisch. Der heißt mit Vornamen Anatol Ludwig. Mhm. Aber es gibt auch, und das wusste ich auch nicht, wie der mit Vornamen heißt, es gibt auch den Wojciech, der einen Vornamen hat. Mhm. Wie heißt er? Das ist die eigentliche Frage.
Das ist die eigentliche Frage.
Wie heißt Wojciech mit Vornamen?
Genau. Und da hast du doch einen, also du guckst mich jetzt die Frage an, da hast du dann auch einen Multiple Choice vorbereitet.
Ja. Heißt er Daniel? Mhm. Heißt er Franz? Mhm. Oder heißt er Heinrich?
Also Daniel glaube ich nicht. Franz Wojciech. Heinrich Wojciech. Franz Wojciech. Heinrich. Also diese Doublette zu Faust ist ja jetzt irgendwie so intendiert von dir. Und ich glaube, das ist eine Falle. Und ich habe so den Eindruck, vom Klang her ist das so, es gibt da ja auch Franz Bieberkopf, das ist ja so ein Name, der da, also ein Vorname da, Berlin-Alexanderplatz, der da eine Rolle spielt. Das ist ja so eine weit verzweigt verwandte Tonalität. Ich würde mal auf Franz gehen.
Es ist Franz.
Yeah! Ja, genau.
Möglicherweise Franz Josef, der Kaiser in Österreich, spielte da möglicherweise auch mit rein. Wusste ich gar nicht, aber ich war in der Elbphilharmonie und habe die Oper von Alban Berg gehört, Wojciech, die ja auf einem veralteten Manuskript beruhte. Deswegen darf sie nicht Wojciech heißen, sondern deswegen hat er sie Wojciech genannt. Und da ist von Franz die Rede.
Hier in Hamburg, gleich ums Eck, ne, da gibt es eine Kultbuchhandlung, eine ganz kleine Stolterfurt, in Hamburg kennt man die, 44 Quadratmeter, ein Mini-Pavillon aus der Nachkriegszeit und das Ding wird jetzt saniert. Und ich habe jetzt drei Fakten rund um diese Buchhandlung und eine Sache stimmt nicht.
Oh.
Das erste, die ganze Buchhandlung wird jetzt komplett in alle Einzelteile zerlegt, wie ein IKEA-Regal sozusagen. Mhm. Das zweite ist, der Laden hat kein Klo und bei den Bauarbeiten und Auf- und Ausräumarbeiten hat man eine Erstausgabe eines Thomas-Mann-Romans gefunden, nämlich Der Erwählte aus dem Jahr 51.
Wann hat man die gefunden? Jetzt bei den Bauarbeiten?
Ja, jetzt bei den Bauarbeiten, bei den Ausräumarbeiten. Also bei den Aufräumarbeiten. Die sind in so einen Container gezogen jetzt für die Aufräumarbeiten, für die Sanierungsarbeiten.
Okay. Also ich bin sehr oft in dieser Buchhandlung. Ich hatte da früher einen Büchergutschein, den hat meine Patentante gezahlt. Und ich durfte immer hingehen und mir alle Bücher mitnehmen, die ich wollte. Und sie zahlte dann. Das war wirklich
toller
toll.
Gutschein. Die Platinum-Card sozusagen.
Ja, sowas in der Art. Ja, genau. Und seitdem bin ich auch immer noch oft da bei Herrn Bartling, der großartige Tipps gibt und wir haben einen ganz ähnlichen Buchgeschmack, aber also Teil 1 glaube ich bestimmt, das mit dem IKEA-Regal, das ist so ein bisschen ja auch, der sieht so aus wie so ein Setzkastenprinzip, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Klo habe ich dort tatsächlich noch nie gesehen, es gibt neben diesem kleinen Raum hinten einen winzigen Abstellraum, auf der anderen Seite ist ja Herr Bartling den ganzen Tag da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar keins gibt, eigentlich nicht. Und dann bliebe die Thomas Mann Erstausgabe, wovon ich aber noch gar nichts gehört habe, was mich wundert.
Komisch.
Deswegen glaube ich, es ist die Erstausgabe. Auch wenn das sein könnte. Also Stolterfurt war ja in der Nachkriegsrepublik die angesagte Buchhandlung in Hamburg.
Also du glaubst, es ist die Erstausgabe von
Ich Thomas glaube, Mann. Es ist die Erstausgabe.
Es gibt tatsächlich kein Klo. Und der muss immer auf Toilette nach gegenüber gehen, ins Café Funkeck.
Ah.
Und jetzt wollen sie im Zuge der Sanierung ihm ein Klo einbauen.
Vielleicht. Aber das Café Funkeck hat manchmal geschlossen. Ich stand da schon.
Tja, oh je. Das sind, also was Buchhändlerinnen und Buchhändler so auf sich nehmen, ist ja unglaublich.
Ja.
Also märtyrerhaft. Aber du hast alles richtig gemacht. Super.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Hier sind die Lose drin, die Bestseller von der Spiegel-Bestsellerliste und von der Liste der unabhängigen Buchverlage. Und das ist für die Folge nach der Fanfest-Sonderfolge sozusagen. Und ich habe tatsächlich eine Brotdose mitgebracht, schau mal.
Oh, wie schön, von Hinz und Kunst.
Vom Straßenmagazin Hinz und Kunst. Und dann passend zu dem...
Kannst du dir gleich noch ein Brot einpacken hinterher.
So war es gedacht. So, und jetzt kommen hier, sag mal Stopp.
Stopp.
Es ist wirklich alles Mögliche drin. Also die ganze Bandbreite.
Endlich wieder Lesestoff.
Uns gewonnen hat, wie Risse in der Erde von Claire Leslie Hall. Ist bei Piper erschienen. Aha.
Aha.
Wissen wir nichts. Lesen wir einfach mal vor.
Aber Piper ist ja grundsätzlich erstmal ganz...
Piper geht immer. Ja, wenn ihr mitlesen möchtet, macht das doch und schreibt uns, wie ihr das Buch findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Und wenn ihr noch ganz schnell für unser Fanfest mitlesen wollt, dort haben wir uns entschieden, den neuen Martin Sutag gemeinsam zu lesen, Wut und Liebe. Also, wenn ihr ihn schon gelesen habt, schreibt uns doch gerne noch ganz schnell, wie ihr es gefunden habt, dann bauen wir das vielleicht noch ein in unsere Diskussion bei unserem Fanfest.
150 Jahre Thomas Mann, das ist ja in diesen Tagen so ein Literatur-Top-Thema und wir feiern das auch. Am 1. Juli im Kolosseum in Lübeck, Katharina und ich sind dann da und dann geht es um das Thema, wie viel Fun steckt in Thomas Mann. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, ich sag mal, hier ist noch eine Stulle, wir haben ordentlich gegessen.
Ja, aber die ist ja für deine Brotdose. Wäre ja schade, wenn nicht. Genau. Oder möchtest du jetzt noch? Es ist auch noch einiges. Nimm doch einfach 4 Scheiben Schinken und 5 Scheiben Salami dazu. Du bist aber auch eher so ein Käseesser.
Ich bin eher Käseesser. Das ist jetzt noch so eine Höflichkeitsscheibe, die da liegt. Na gut, also wir essen ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ja, es ist wirklich.
Es ist eine dicke Höflichkeitsscheibe.
Und dann, ist das richtig Sauerteigbrot?
Eat, Weed, Sleep.
Und jetzt haben wir noch, wie immer, einen Hörtipp für euch. Der NDR hat Yves Ravets Roman Taormina als Hörspiel umgesetzt. Ravet war dafür für die 3 wichtigsten französischen Literaturpreise nominiert. Und es ist wirklich eine perfide, sehr, sehr rabenschwarze Geschichte.
Ein Ehepaar will auf Sizilien im Osterurlaub seine Ehe retten, doch dann haben die beiden einen Unfall mit dem Mietwagen und der Mann weigert sich auszusteigen. Und kurz darauf erfahren sie, dass ein Kind aus einem Camp für Geflüchtete angefahren wurde.
Die beiden entscheiden sich dann, den Unfall zu vertuschen, aber die Werkstatt, in der sie ihren ramponierten Mietwagen reparieren lassen, zählt 1:1 zusammen und erpresst die beiden.
Ja, und Achtung, große Metapher, schließlich sind es die beiden, die auf der Flucht sind.
Taormina heißt das Buch und auch das Hörspiel, in den Hauptrollen mit Odin, Joan und Oliver Vnuk. Das Hörspiel findet ihr in der ARD-Audiothek im Krimi-Feed Schlechte Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören.